Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Ich glaube, ich habe eben gesehen, wir sind Folge 449, also eine Folge von der 450 entfernt. Irgendwie auch viel. Ich habe irgendwo mal gelesen, gesehen, wie viel, wenn man alles am Stück hören würde, wie lange das dauern würde. Aber ich glaube, man würde vorher irgendwelchen Wahnsinn anheimfallen. Aus dem Oktoberfest geplagten und jetzt dann doch abgeschlossenen München grüßt der Thomas. Hallo.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Frustriert dich das Wetter jetzt auch schon? Also sehnst du auch schon den neuen Sommer wieder daher?
Ja, man kann sich darauf vorbereiten eigentlich. Es ist jedes Jahr eigentlich um die Jahreszeit gleich, oder?
Ach, nee, das ist jedes Jahr gleich schlimm. Aber heute bin ich schon die ersten Termine durchgegangen wegen der Cross-Saison. Also wann welche Rennen wo sind vom Cross und da hangele ich mich dann, glaube ich, so bis zum Frühjahr dran, um mich so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ich habe auch schon das erste Cross-Rennen am vergangenen Wochenende besucht in Persona. Und ja, wir müssen jetzt einfach durch diese harte Zeit, wir haben jetzt Oktober, sagen wir Oktober, November, also jetzt ein halbes Jahr Scheißstimmung und dann wird's wieder besser, versprochen. Also auch hier bei mir. Gut, aber wir haben letztes Mal, ich glaube, bei der WM, also innerhalb der WM-Woche unterbrochen und da möchten wir jetzt mehr oder minder nahtlos anschließen, haben wir noch eine zweite WM und Paris-Tour und noch was da alles kommt und was vor der, ein Rennen vor der Tür stehen sozusagen, wo es noch gilt, drüber zu sprechen, wer das gewinnen könnte. Großes Fragezeichen. Gucken wir direkt mal gleich beim Wettanbieter. Und ist es selten der Fall, dass etwas in unserem Dokument steht und ich dann mir so gar nicht erklären kann, was du meinen könntest. Und da bin ich jetzt selber gespannt. Wir sprechen als erstes natürlich über die Gravel-WM vom vergangenen Wochenende. Ausgetragen in, ich kann mir den Namen nicht merken, aber es war in Belgien, das weiß ich noch. Und ein Tag das Damenrennen. Wo ich dann, ich weiß nicht, ob dein Eintrag darauf zu deuten ist, eigentlich glaube ich nicht, aber vielleicht auch doch. Vielleicht habe ich da auch Sachen mitbekommen, die du gar nicht weißt oder gar nicht mitbekommen hast, kann durchaus sein. Und dann das Herrenrennen natürlich. Und da würde ich sagen, fangen wir mal an. Pogacar hat übrigens gerade eine Quote von 1,5 bei der Tour de France nächstes Jahr. Ist nicht so richtig gut, ne? Also als... Nee, ist es aber nicht. Und da, wo ich jetzt geguckt habe, kann man nicht die Lombardei-Rundfahrt tippen. Nun ja, also fangen wir mit dem Herrenrennen an. Und du hast dem Ganzen die Überschrift gegeben, ist das ein gerechter Wettbewerb? Was man sehr dramatisch vorlesen kann. Ist das ein gerechter Wettbewerb? Wie ist das ja. Nicht eine Frage, die man dann bei jeder WM, auch bei der Straßen-WM so stellen müsste? Oder was ist Gravel-spezifisch an der Frage?
Gravel-spezifisch ist an der Frage die Frage, ob das einer Gravel-WM gerecht wird.
Ah, okay.
In dem so. Sinne, dass es, ich sage mal, Gravel-Profis ausreichend und deren Fähigkeiten berücksichtigt.
Jetzt wird ein Schuh draus für mich. Ich habe nämlich viele, ich hätte die gleiche Frage an anderer Stelle auch gestellen können, mit einem ganz anderen Konnotation. Wirst gleich überrascht sein. Ist das ein gerechter Wettbewerb? Naja, also es haben jetzt erstmal alle, die antreten, die gleichen Möglichkeiten. Stimmt auch nicht. Also wenn man insbesondere an Marianne Voss und Kopecky denkt, hatten sie nicht die gleichen Möglichkeiten. Aber darf ich umformulieren, und du bist eigentlich der die besseren Formulierungen hat, aber ist das ein Wettbewerb, der einem Gravel-WM gerecht wird?
So könnte man es auch sagen, ja.
Ja, also warum nicht einfach einen Bound direkt zur Gravel-WM machen? Könnte man auch fragen. Ist eine gute und berechtigte Frage und wird ja von vielen immer wieder gestellt. Ich glaube, ich finde es nicht. Also für mich ist diese Strecke dann mit 182 Kilometern, also für mich ist halt ein Bound wirklich so, also dieser Stil an Rennen. Also mindestens 300 Kilometer, nicht mindestens 300 Kilometer, aber irgendwie ist das Rennen zu kurz. Ich fand die Streckenführung dieses Jahr schon deutlich besser. Also es war schon schwieriger zu fahren, hat man ja auch daran gesehen. Mathieu van der Poel ist letztes Jahr noch auf dem Straßenrad gestartet mit ein bisschen breiteren Reifen. Dieses Jahr hat er sich wirklich von Canyon ich weiß nicht, vielleicht haben sie noch überredet, nicht mal ein Gravelrad zu nehmen, aber ist er mit einem, mit was ist das er gefahren? Ich glaube mit dem Grail. Grail gefahren. Also er hat schon mal ein Gravelrad benutzen müssen. Das ist ja schon mal was. Und ich habe mir auch so manches andere Rad angeguckt, die waren auch schon Gravel-lastiger.
Ja, und also ich fand, das war vielleicht noch ein bisschen zu viel Straße auf jeden Fall. Bei der Länge bin ich auch bei dir. Also wir sagen immer, ein Monument im Radsport hat eine bestimmte Länge. Und auch ein WM-Rennen sollte eine bestimmte Länge haben im Straßenradsport. Darum nehme ich jetzt mal in Bezug. Genauso sollte das, finde ich, auch bei einer Gravel-WM sein. Das ist das eine. Und wie schon gesagt, das andere, es sollte halt wirklich eine Gravel-Strecke sein, in dem Sinne, dass ja schon herausfordernd sein soll, seine Maschine durch dieses Gelände zu steuern.
Das fand ich aber dieses Jahr schon, also abgesehen von diesen Straßenpassagen, die es gab, ist vielleicht aber auch da dem, also ich bin ja schon ein paar Gravel-Veranstaltungen gefahren, das ist aber auch, glaube ich, der Tatsache geschuldet einfach, dass man in Belgien unterwegs war. Wenn du jetzt ein deutlich weitläufigeres Stück Land nehmen würdest, also sagen wir einfach die USA, ne, da hast du natürlich auch vielleicht die Möglichkeit, längere Strecken dieser Art zu fahren, ohne dass du Straßenpassagen haben musst. In Holland und Belgien habe ich es eigentlich immer erlebt, dass du zwischen den Gravel-Passagen Überführungsetappen, so Überführungspassagen hast, ne?
Wirtschaftswege.
Ja, irgendwie sowas, ne? Was jetzt dann nicht Fisch, nicht Fleisch ist, was genauso bei Paris-Roubaix vielleicht auftauchen könnte. Aber ja, wird der Wettbewerb dem Trend oder dem Sportgravel überhaupt gerecht? Ich bin auch der Meinung, dass sie es zumindest auf dem Weg in eine richtige Richtung sich bewegen.
Das ist ja die eine Frage, ob das sozusagen von der Strecke her passt. Mhm. Und die andere ist, finde ich, die Disqualifikationsmodus, dass man halt vielleicht sagt, oder ist einer der Vorschläge, die Straßenprofis, die im Prinzip mit einer Wildcard bei der Gravel-WM starten, die müssen halt auch in der Gravel Series oder bei irgendwelchen anderen Gravel Events im Jahr zumindest mal fahren, um da halt dabei sein zu dürfen, weil so ist dann immer so ein bisschen, ja, wir nehmen das jetzt irgendwie nebenbei mit und verhageln jetzt mal den Gravel-Fahrern die Suppe.
Ja, habe ich auch schon länger oder viel drüber nachgedacht, genau, darüber, aber ich glaube, wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein Fahrer, der diesmal nicht mit dabei war, verletzungsbedingt, aber der auch ein potenzieller Kandidat für sowas wäre, Wout van Aert. Der fährt im Winter seine Cross-Serie, der fährt im Frühjahr fährt er die Klassiker, dann fährt er die Rundfahrten und wenn er jetzt gesund gewesen wäre, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann nochmal bei der Gravel-WM mitgespart wäre. Wenn du dem jetzt noch von dieser Gravel-Series-Rennen aufbürdest, ne, und weiß jetzt nicht, wie viele, ob man sagen würde, man würde bei ein, zwei oder drei starten müssen. Ich glaube, dann ist halt auch irgendwann mal, dann gräbt man da nur anderen Wettbewerben dann auch das Wasser ab, im Sinne von, naja, dann wird er sich auch überlegen, starte ich dann nochmal, also kriege ich das alles auf die Kette? Zeitlich und von dem, wie viele Renntage ich habe pro Jahr und. Werde ich dann jemand, der auf ganz vielen Hochzeiten tanzt, aber auf jeder abends um 9:30 schon nach Hause geht? Oder wie läuft das? Ich habe jetzt mal geguckt, ne, der Kalender 24 hat in dieser, wie heißt das hier, UCI Track Gravel World Series, hat der 1, 2, also 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24, 25 Rennen vor der WM. Mhm. Ja. Ne, also, dass man vielleicht sagen würde, okay, dann fährt man halt, dass man eine gewisse Anzahl an Punkten erreichen muss oder dass man überhaupt gestartet ist oder so. Ich hätte einfach die Sorge, dass man die Profis, dass die dann sagen, nee, dann mache ich das halt nicht. Und dann wird man wieder ganz viel von der Aufmerksamkeit der Geschichte mitnehmen. Ich meine, Paul Voss zum Beispiel, der ist ja auch das Regress Race Aachen gefahren. Also wie willst du das machen? Über Punkte oder über den Start? Naja, dann stehen die am Start, fahren eine halbe Runde und dann ist auch so mit dem Spaß. Aber ich finde das schwierig.
Ja, aber auch von da kann man die Diskussion noch wieder in eine andere Richtung lenken. Ist das überhaupt noch der Geist des Gravels, wenn das jetzt kommerzialisiert wird? Weil ja, so, also Spirit des Gravels war ja eigentlich mal ein anderer, und so ist es dann halt jetzt auf der einen Seite, ich bin jemand, der sich dann freut, wenn da eine neue Disziplin, sage ich mal, ins Lichte der Öffentlichkeit kommt. Eingefleischte Graveler sehen das dann vielleicht anders, aber wenn man es halt bekannt machen will, dann funktioniert es, meine ich, nur so, wenn man da auch dementsprechend große Namen anlockt.
Ja, genau.
Und ich wäre dann wieder bei deinem ersten Argument. Es haben ja alle die gleichen Möglichkeiten bei so einem Rennen im Prinzip. Vielleicht nicht ganz, aber am Start steht es 0 zu 0 und der Beste soll gewinnen. Und wenn halt nun mal der Beste an dem Tag derjenige ist, der im entscheidenden Moment die meisten, die höchsten Wattzahlen fahren kann, dann ist er halt einfach sportlich der Stärkste.
Ich komme mal mit einem anderen, ich komme jetzt mal wieder mit dem Gegenargument. Also wir rotieren gerade die Positionen alle so ein bisschen, ne? Aber es geht uns ja eigentlich auch nur ums Thema. Und das ist auch etwas, was man nicht verhindern kann. Aber ich hatte so den Eindruck schon, dass vor allen Dingen abseits der Kameras zu Beginn, habe ich mir hinterher sagen lassen, dass da auch Belgier einem Holländer geholfen haben. Und ne, dass die zwei Belgier, die dann später auch in der, ich sag mal, Spitzengruppe oder die in dieser Gruppe um Platz 3 gefahren sind, die ja auch durch Zufall von einem Team von Mathieu van der Poel gefahren, am Anfang schon auch Tempo gemacht haben, wo man sich überlegen könnte, naja, für wen fahren die eigentlich gerade? Aber das ist ja eine Problematik, die man auch bei einer normalen Straßen-WM immer schon hatte und immer haben wird. Ne? Also,
Ja, das ist
dass da so
was,
Allianzen
was.
über länderübergreifend und eher teamübergreifend passieren, ist ja auch, ne, da steht dann jemand, der wirklich einer von diesen Gravel-Fahrern ist, der in der UCI-Serie fährt, ne? Der steht da ohne Team da. Oder oft ohne Team oder zumindest mit einem kleineren Team.
Na klar, also das ist auch was, was dann hinterher, ich meine, Jasper Stuyven war das, der da einige von den Belgiern beschuldigt habe, hat bewusst irgendwie für Van der Poel zu fahren, trotz dessen, dass der Niederländer ist. Klar, das spielt auch immer eine Rolle dabei. Also wir haben es auch bei der Straßen-WM gesehen, auch da kann man sagen, war das dann jetzt die eine Aktion, hat letztlich dem Weltmeister dann später geholfen, weil er im eigenen Team ist. So war es jetzt vielleicht auch bei der Gravel-WM so ein bisschen, boah.
Aber was willst du machen? Also, ne, ich kann das auch verstehen. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt oder glaube ich, jetzt bin ich sehr, sehr sicher. Die sehr schön zu lesende Biografie von Charles Vigilius, der ja auch sagt, ey, ich fahre in einem italienischen Team seit Jahren. Da sind meine italienischen Mannschaftskollegen. Ich habe mit meinem englischen Team hier niemanden, der auch nur einen Hauch von einem Blumentopf gewinnen kann. Naja, und wenn die dann am nächsten, am Abend vorher fragen, für wen fährst du denn? Und wäre ja schön, wenn der und der irgendwie was reißen könnte. Ey, das sind meine Freunde, na klar fahre ich dann mit da bei denen. Also, ne, und noch nicht mal irgendwie mit der Drohung, ey, pass mal auf, fahr für uns, sonst gibt es nächstes Jahr keinen Vertrag, sondern einfach so nach dem Motto, ey, das ist mein Team, das sind meine Leute, klar fahre ich für die. Und das ist auch für mich so ein, ich will nicht sagen, Widerspruch stimmt's nicht, aber so ein unauflösbarer Knoten. Wie willst du das lösen?
Ja, wird nicht gehen, es sei denn,
Ja.
du veranstaltest die WMs nur mit Firmenteams, ohne Nationalmannschaften.
Firmenteams. Ach so. Ja, oder du sagst allen vorher, alle Verträge werden gekündigt und werden erst nach der WM verhandelt. Aber dann fahren sie alle vielleicht. Keine Ahnung, es scheint mir wirklich auch ein unlösbares Problem dazu. Und das ist natürlich auch ein Nachteil für die Gravel-Fahrer, die nicht in so großen Teams organisiert sind, die vielleicht mal zwei, drei Leute zusammen haben, und ja, dementsprechend das schwierig ist. Aber kommen wir vielleicht mal erst zum Herrenrennen kurz. Wobei eigentlich, es gibt gar nicht so viel zu sagen, oder? Eine
Nö,
Attacke? Eine
es war, ja
Attacke, weg,
genau.
tschüss, fertig.
Es war eine relativ eindeutige Angelegenheit. Dann Van der Poel hatte sich mit Vermeersch, wohlgemerkt Florian Vermeersch, nicht Gianni Vermeersch, der schon mal Gravel-Weltmeister war, abgesetzt. Und ja, dann an diesem einen kurzen Berg mal richtig draufgetreten und dann war das Rennen im Prinzip entschieden. Und dahinter haben sich dann, ja, ab Platz 2 bis 5 sind auch nur Belgier reingekommen.
Ja, die waren in dieser großen Gruppe Und war noch die Frage, ob es irgendwie eine Chance gibt, für die ranzufahren. Aber das sah von Anfang an nicht so aus. Und dementsprechend war es für mich so ein bisschen ab dem Zeitpunkt, wo diese Attacke gefahren wurde, diese eine gewinnbringende Attacke. Klingt blöd, aber da war es jetzt auch nicht das spannendste Rennen, oder?
Was ich interessant fand für ein Gravel-Rennen, dass man wenig Defekte gesehen hat.
Ja, das stimmt.
Also interessant fand ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, oder das Spannendste bei dem Rad von Van der Poel, wie er sich diese CO2-Pumpe an die Sattelstütze irgendwie rangeschustert hat mit so Gaffertape.
Ja, man muss dazu sagen, ich verfolge solche Rennen ja schon ein bisschen, also nicht, dass ich mir jetzt auf jedes Ergebnis da irgendwie total abfahre, aber es gibt von vielen Rennen vorher oder auch hinterher so Bildergalerien von den Rädern. Und da sieht man ja schon die allermöglichsten unmöglichsten Dinge, was da an so Rädern festgemacht wird. Also diese CO2-Kartuschen habe ich auch irgendeins gesehen mit 3 Kartuschen hinten an der Sattelstütze, mit Gaffer drum gebunden. Da habe ich mich gefragt, okay, wenn du jetzt eine Kartusche wegnimmst, was machst du mit den anderen 2? Oder auch immer gerne diese tubeless Plugs, also die du dann reinstopfst, wenn du einen Platten haben solltest, der entweder auf dem Oberrohr, unter dem Oberrohr, vorne an der Gabel, also an alle möglichen Stellen, auch nur mit Klebstoff, mit Kleber irgendwo ans Rad festgemacht wird. Also da sieht man wirklich die tollsten Sachen. Das gehört für mich da auch zu. Ne? Also so ein bisschen Spaß an dieser Sache, sich das da anzuschauen und wie, was, wo.
Ja, was wäre interessant gewesen, mal zu sehen, wie halt so ein Superstar das dann macht, wenn er wirklich halt dann eine Panne hat und sich da selbst behelfen müsste, ob der das auch so hinkriegt wie ein Gravel-Profi.
Ich unterstelle jetzt mal den meisten schon, weil sie werden es auch das ein oder andere Mal im Training gehabt haben, so ein Fall. Ne, die Besten werden wahrscheinlich auch mal im Training sowas geübt haben, ne? Also kann man ja theoretisch, ne? Also einfach, ne, ob da jetzt ein Loch ist oder nicht, so ein Plug da rein donnern kannst du ja immer. Aber ja, andererseits möchte man ja auch nicht, dass so ein Rennen entschieden wird, dadurch, dass es irgendwie einen Defekt gibt. Ne? Also das
gehört aber beim Gravel insbesondere dazu auch so.
Ja, du darfst ja auch kein Rad wechseln oder keine Laufräder wechseln. Also du musst quasi klarkommen mit dem, was du da hast. Und ja, fand ich schon.
Was ich noch interessant fand, was man gesehen hat, dass die belgischen Kollegen, die das produziert hatten, viel bessere Bilder von dieser Gravel-WM produziert haben als in den letzten Jahren die anderen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das habe ich dir das geschrieben oder habe ich das irgendjemand anders geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. Liegt, glaube ich, einfach auch daran, dass sie diese Cross-Erfahrung hatten, ne? Oder Cross-Erfahrung haben. Also, dass sie in solchen Rennen deutlich geübter sind. Ja, also war einfach schön anzusehen. Ne? Man hat immer, ich erinnere mich noch, ich habe das Damenrennen zu einem Teil geguckt und da war es am Anfang so, man ist ja quasi von einer, ich weiß gar nicht wo, gestartet und dann rübergefahren ins Ziel und da noch einen Rundkurs. Am Anfang des Rennens war es schon ein bisschen zäh in der Übertragung. Also nicht das Rennen selber, sondern die Übertragung, weil da wurde schon viel über grünen Wald geflogen. Den man dann auch versuchen musste zu kommentieren und da hatte man auch das Gefühl, dass es irgendwann waren sie froh, dass sie mehr, deutlich bessere Bilder von den Fahrerinnen bekommen haben. Da war es am Anfang ein bisschen zäh, sagte der Ludewig auch. Aber dann später wurde es deutlich besser und ja, bin ich völlig bei dir, Übertragung besser als in den, also was heißt besser? Anders und für den Zuschauer an der Stelle dann auch deutlich angenehmer. Ja, was gibt's noch zu sagen? Gibt's zum Herrenrennen? Ich finde, es gibt wenig zu sagen. Ich markiere mir hier gerade nur schon mal etwas, was ich dir gleich schicken werde. Damenrennen fand ich auch wirklich, war für mich das wieder mal, ist die ganze Saison so, wieder mal das spannendere Rennen. Und wurde es durch einen technischen Vorteil entschieden?
Das ist die Frage, beziehungsweise wenn man sich die Aussagen der Fahrerin anhört, hinterher wohl eher nicht, weil, also um die Ausgangssituation vielleicht nochmal zu erklären, es war mit einem ganz großen Vorsprung vorne ein Duo voraus, Lotte Kopecky und Marianne Voss. Mhm. Und am Ende ging es wirklich darum, wer ist jetzt besser von den beiden im Sprint. Ja, und Lotte Kopecky sagte hinter, ihr tat der Rücken dann schon so weh, dass da nichts mehr zu machen wäre. Auf der anderen Seite das technische Argument, was man anführen könnte, wäre diese Narbenpumpe, mit genau. der Marianne Voss dann unterwegs war. Das hat man bei Paris-Roubaix im letzten Jahr schon mal gesehen. War da aber, glaube ich, nicht so rühmlich für Wismar, die das eingesetzt haben, weil halt Van Aert genau im Carrefour de Labre drin einen Platten hatte und da konnte halt auch die Narbenpumpe nichts machen.
Aber diesmal angeblich zumindest hat die Narbenpumpe es ja gemacht. Ne? Also es, ich habe gelesen, dass Marianne Voss zwischendurch einen Platten hatte und ja, dann ist, also es war jetzt wahrscheinlich kein Tief, also es war, der Cut war nicht so groß, dass sie nicht mehr ein Plackes, also dass sie einen Plack gebräucht hätte. Aber die Dichtmilch hat es wohl abgedichtet und wurde dann von, sie konnte es dann mit der Pumpe, also nee, diese Narbenpumpe hat es dann wieder befüllt und gut war's. Also.
Das hatte ich gar nicht so mitbekommen, aber ja, vielleicht das Argument, was eigentlich mehr auf der Hand liegt, ist, dass sie halt auf dem letzten Asphaltstück vielleicht nochmal ihren Luftdruck so justieren konnte, dass sie da mehr drauf hat und dementsprechend besser beschleunigen kann im Sprint.
Auch, also auf jeden Fall auch, ne, ein Punkt. Und ob das mit dem Plattenreifen jetzt stimmt oder nicht, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Das gestern oder vorgestern unter irgendeinem Beitrag und da hatte sich auch der Hersteller geäußert und so, ja, so nach dem Motto, dass das wirklich der Fall gewesen und wollte man jetzt gar nicht so an die große Glocke hängen, aber es wäre so und ja, also selbst wenn es verhindert hat oder unnötig gemacht hat, kurz anzuhalten, eine CO2-Kartusche reinzudonnern und weiterzufahren, das hätte wahrscheinlich auch nur eine halbe Minute gedauert, wenn nicht vielleicht eine Minute, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das sparen kann und die Watt, also das Mehr an Gewicht und die verlorenen Watt in dieser Phase egal sind, dann hat das mit Sicherheit auch, oder wenn diese Geschichte stimmt, dann hätte es geholfen. Eine, wie ich finde, dann weniger schöne Geschichte, zumindestens, und da stelle ich deine Frage jetzt auch mal, ich weiß nicht, ob du das, ist das ein gerechter Wettbewerb, ob du das mitbekommen hast, ich folge bei Instagram einer Fahrerin, ich weiß gar nicht warum, irgendwann mal drüber gestolpert, die auch in dieser Gravel UCI-Serie sehr aktiv ist, ich glaube zwei oder dreimal Top 10 Platzierung, so muss man sagen, gehabt hat. Ich weiß gar nicht, ob All Over oder nur bei bestimmten Rennen. Also die auch eine Gravel-Fahrerin ist. Und die hat sich hinterher furchtbar aufgeregt. Und dann dachte ich so, ja, warum? Und zwar hatte sie am Anfang des Rennens wohl, wie sagt man, Gedächtnisprotokoll, ne? Also bitte, man möge es mir nachsehen, wenn es nicht hundertprozentig so stimmt, aber ist auch 29. bei der Elite Gravel World Champs 2022 geworden. Also eine Fahrerin, die, glaube ich, irgendwie man durchaus als gut einstufen kann. Und die hat sich sehr darüber aufgeregt und das habe ich auch, kann ich zumindest, wenn es so ist, wie beschrieben wurde, sehr gut nachvollziehen. Es gab wohl zeitgleich zu den Damen sind Herren Age Groupers gefahren. Kann das sein? Also ich glaube auch irgendwie sowas gelesen zu haben.
Ja, sowas hat man auch mal im Bild gesehen, dass da irgendwelche Leute, die du jetzt nicht den Profis zurechnen würdest, da
ja, durchs Bild. Bei den Herren war es ja so, dass die Herren am Ende so einen Kurs doppelt gefahren sind und deswegen sah man da auch manchmal welche am Rand stehen, ne, wo ich dachte, na gut, die sind schon dreimal fitter als du, aber nichtsdestotrotz haben die da, also neben dem Van der Poel fahren die jetzt zurecht nicht. Das ist der eine Punkt, aber bei den Damen war es so, dass die Herren Age Groupers also mit die gleiche Strecke gefahren sind und dann teilweise auch auf der Strecke waren. Und insbesondere nach irgendwie Defekt oder so, man sich als normale Fahrerin irgendwie durchgekämpft hat und dann sah man, wie von hinten eine Gruppe von Fahrern kam, von Fahrerinnen natürlich, Entschuldigung, die sich bei den Age Groupers Herren einfach in den Windschatten gelegt haben und dann dort mitgerollt sind. Und das widerspricht ja so ein bisschen der Idee eigentlich. Und war sehr zum Missfallen der Damen, die da gefahren sind. Und es gab da wohl auch untereinander im Peloton der Damen Streit, ne, so Anschreiereien und so, was ich überhaupt absolut nachvollziehbar finde. wenn man sich darüber aufregt. Und ja, ich finde, da sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob es nicht im kommenden Jahr möglich ist, da die Zeitslots irgendwie, wie soll man sagen, so zu setzen, dass sowas nicht passieren kann. Also das muss ja noch...
Ja, oder du nimmst halt keinen Rundkurs, sondern eine Strecke von A nach B, dann kann es dann im Prinzip nicht passieren.
Ja, aber ich glaube, ne, der Rundkurs ist ja von den Damen einmal nur gefahren worden, wenn ich mich recht entsinne. Und also ich glaube, das war nicht der Grund so richtig. Das war... Sondern es war eher so nach dem Motto, also auch wenn das hätte genauso gut passieren können, wenn du von A nach B fährst, weil die haben sich einfach drangehangen dann an die Männer. Die sind abgefallen, haben sich dann hinten in den Windschatten der Männer gelegt und sind so an Gruppen wieder rangefahren und haben diese Gruppen, und dann wurde quasi die Arbeit der Frauen, die alleine sich da in der Gruppe organisiert davon gemacht haben, durch das Reinhängen in den Windschatten der Age-Groupers zunichte gemacht.
Das ist ja klar, das darf ja nicht passieren. Also du musst ja dann irgendwie ein Kommissär oder irgendwer eingreifen und
die
zurechtweisen.
Bin ich bei dir, aber das mit den Kommissären auf dieser Strecke ist, ne, bei diesen engen und alles, das ist halt nicht so ganz so einfach. Und da haben die Damen wohl untereinander selber den Kommissär gemacht und da rumgeschimpft. Und aber finde ich absolut, also ne, würde mich auch maßlos ärgern. Naja, und so ist es dazu gekommen, dass es dann da halt Streitereien gibt. Also da würde ich dann auch denken, naja, okay, dann muss man halt im kommenden Jahr einfach mal, also dann muss man den Frauensport auch so ernst nehmen, dass man denen das eigene Rennen anbietet. Ich meine, das versucht man ja auch an anderer Stelle. Und viele sagen ja auch, dass Frauenrennen, wenn sie alleine nur so sind, ganz andere Rennen sind und viel gerechter, weiß ich nicht, ob gerechter das richtige Wort ist, aber ne, dass sie anders ablaufen. Der Ablauf ist ein anderer. Und ja, also dann gebt dem Herr Damen doch bitte die Möglichkeit, ihre Leistung untereinander und so und auch dann gerecht zu messen miteinander.
Also, ja, also ich habe sowieso nicht verstanden, warum starten jetzt einige Altersgruppen der Männer am Samstag bei den Frauen. Klar, wahrscheinlich sind es dann einfach sonst zu viele Teilnehmer, die am Sonntag dann auf der Strecke sind. Aber dann muss man es halt anders organisieren. Also, dass entweder es weniger Altersgruppen gibt oder B, es einen Ausweichtermin gibt. Also, warum nimmst du nicht noch den Freitag mit zum Beispiel und erzählst das Ganze ein bisschen?
Ja, absolut. Also, ich glaube, bei den Age-Groupers war es auch noch die Schwierigkeit, dass manche Age-Groupers den Herren doppelt gefahren sind und manche sind den nicht doppelt gefahren, sondern nur einmal. Also und die sind dann bei den Frauen mit reingesteckt worden und das war, glaube ich, ein Teil des Problems. Aber also ja, ne, ziemlich blöd und mir tut das leid für die Frauen, die da drunter gelitten haben. Ja, ich sehe es auch so wie du. Sollte man die Age-Groupers doch einfach alle am Freitag starten lassen. Samstag, Sonntag ist den Damen und den Herren vorbehalten und den Profis dann sozusagen und dann ist es auch gut. Ja, schade, dass das so gelaufen ist, aber ich finde es schön, dass die Damen dann lautstark untereinander das da so ausgemacht haben. Da ich diese Dame bisher als immer sehr, sehr meinungsstark gesehen habe, denke ich, dass das auch, dass da die richtigen Worte gefallen sind. Aber nun gut, damit Gravel WM abgeschlossen. Paris Tour, kommen wir zu dem Punkt. Also, oder? Gab es noch was zur Gravel WM? Ich habe das jetzt nicht mehr.
Nö,
da müssen wir durch. Nächstes Jahr, glaube ich, wo ist es nächstes Jahr? Sag mal nichts, in Südafrika?
Müsste ich nachgucken.
Ja, ich gucke es gleich mal nach. Ich Südafrika.
Rasen-WM ist im nächsten Jahr das erste Mal.
Ah, okay, dann war das dann war das, was im Hinterkopf war. Gravel oder Afrika, Amerika, Gravel WM 2025, schauen wir mal. In Nizza. Ah, das waren wir ja fast richtig. Bestimmt ein schönes Rennen. Gucken wir mal, dass die Schwächen. Ich hoffe, man lernt jedes Jahr ein bisschen was dazu im Vergleich zum letzten Jahr, dass es besser wird. Paris-Tour ist so ein Rennen, hat mich das noch nie abgeholt. Erklär mir, warum es mich nicht abgeholt hat. Was ist so besonders, dass es mich nie interessiert
früher,
hat?
Vielleicht, weil es früher einfach so ein Rennen war, wo fast immer Sprinter gewonnen haben. Und jetzt hat man das ja seit 2018 hat man das Finale des Rennens geändert. Genau da hat man nämlich auch so Gravel-Passagen eingebaut und eigentlich ironischerweise sahen die Fahrer bei Paris-Tours eher aus wie Gravel-Fahrer als die bei der Gravel-WM.
Das stimmt.
Einfach deshalb, weil das Wetter da schlecht war am Sonntag dann bei Paris-Tours. Also man fährt da rund um Tours durch diverse Weinberge durch. Ich meine, es waren 10 Kilometer über so Schotterstraßen. Und dementsprechend spannender ist das Finale jetzt und sehr, sehr interessant immer anzusehen, ob es da nochmal einen Sprint gibt oder wie in diesem Jahr, dass sich zwei Fahrer vorher absetzen.
Mhm. Und das waren dann in diesem Falle, wenn ich das richtig interpretiere, Laporte und Matthias Wacek vom Team Lidl Trek, die das geschafft haben. Ja, also gibt es irgendwas, also die sahen aus wie Sau, ja, das stimmt. Christoph Laporte ist dann im Ziel Erster gewesen. Gibt es irgendetwas, wenn du mich überzeugen müsstest, dass ich nächstes Jahr dieses Rennen mir anschaue, womit würdest du mich hinterm Ofen hervorlocken?
Einfach mit den, dass es relativ früh im Finale losgeht. Also es war interessant, wie früh dann Fahrer wie Mats Pedersen da angegriffen hat und dann die Ausreißer raufgefahren hat und von hinten dann das taktisch auch noch clever gemacht war. Also er hat seinem Teamkollegen Wacek dann noch geholfen. Laporte hatte noch Affini vorne und der hat ihm dann auch noch geholfen und somit sind eigentlich die beiden den entscheidenden Vorsprung da auf das Feld rausgefahren.
Mhm, okay. Und dann hat Laporte es einfach im Sprint zugemacht.
Ja.
Gehe ich mal von aus. Die sahen wirklich aus wie Sau. Also das muss man so anders kann man das auch gar nicht ausdrücken. Selten, also ich erinnere mich an so Ausgaben von Paris-Roubaix, wo die Fahrer so aussahen, aber
genau, wieder ein Argument mehr, eigentlich Paris-Roubaix in den Oktober zu stecken.
Das müssen wir aber auch sagen, dass wir beide da auch durchaus unterschiedlicher Meinung sind. Also selten, es ist selten der Fall, aber gibt es auch. Nee, also ich möchte das den Fahrern, ich finde das ganz gut, dieser Termin, weil der bringt es so mit sich, dass es so alle Jubeljahre mal ein Wetter gibt, wie du es dir wünschst und ansonsten ja dann eher das Wetter, was so normale Menschen mögen für dieses Rennen. Aber du hättest es gerne im Oktober. Warum?
Ja, das letzte Mal, als es im Oktober war, während der Corona-Pandemie dann, da war es halt eine Regenaustragung und danach kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass es da geregnet hat.
Nee, das stimmt schon. Ich glaube, man könnte vielleicht auch so um Paris-Roubaix eine schöne Gravel-WM bauen. Also so, das, nee, wahrscheinlich jetzt, wahrscheinlich, nee, das soll nicht. Dumme Idee von mir. Dann kommen wir zu den zwei italienischen Rennen, die gelaufen sind. Giro dell'Emilia. Von Vignola nach San Luca und Trevalli Varesini nach, da geht's von Busto Arisio nach Varese. Alles ungefähr so richtig, aber nicht wirklich. Ja, und wenn man über den Giro der Emilia sprechen möchte, da muss man eigentlich auch vorher schon über die WM gesprochen haben, beziehungsweise wenn man über den Giro spricht, dann weiß man schon, wie es bei der WM gelaufen ist, obwohl unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich eh alle schon wissen, wie die WM gelaufen ist. Aber verraten wir jetzt, spoilern wir jetzt keinen.
Ja, um an das vorige Rennen anzuknüpfen, das Wetter war dort ähnlich schlecht beim Giro dell'Emilia. Das war am vergangenen Samstag. Also heute haben wir den 9.10. bei der Aufnahme, es war am 5. Und traditionell sehr schweres Rennen mit einem Rundkurs rund um die Basilika von San Luca überhalb von Bologna mit diesem berühmten Säulengang. Ja, dieses Jahr, also in den letzten Jahren traditionell war das Rennen immer ja relativ knapp, sage ich mal, also relativ geringe Abstände und in diesem Jahr ja war es weit vor dem Ziel weg. Entschieden und nicht mal durch eine spektakuläre Attacke, sondern weil Tadej Pogacar einfach sein Tempo an dem Anstieg gefahren ist, hatte dann eine Lücke und ist einfach alleine weitergefahren.
Er hat einfach das gemacht, was ein Pogacar zurzeit als am besten macht von allen. Er fährt sein Rennen und er fährt weg. Also irgendwann hat er jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt kommt ihm halt der Gedanke, ich fahre jetzt weg, und dann macht er das und dann funktioniert das auch. Also jedes Mal finde ich es auf seine Art und Weise völlig faszinierend, völlig irre. Aber er kommt damit durch. Und das klingt jetzt fast wie so ein Verbrechen, ne? Er kommt damit durch. Aber er ist einfach so gut.
Man muss ganz ehrlicherweise ja aber auch dazu sagen, dass jetzt die Konkurrenz in dem Sinne nicht, ja, die absolute Weltklasse, klar, Remco Evenepoel war dabei, der ist dann irgendwann ausgestiegen, aber auch nicht in der Verfassung, in der er mal war. Und der Rest, der dahinter reinkam, ja, ist jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, das Who is Who, der Klassikerfahrer, klar, schon Pidcock irgendwo, aber auch nicht in der Top-Verfassung, wie man ihn schon gesehen hat.
Alles richtig, alles korrekt, würde ich dir nie widersprechen, stimmt. Aber nichtsdestotrotz, man hat ja auch nicht, also man hat den Eindruck, du kannst mir hier dahin stellen, wen du willst. Und es reicht für ihn im Moment. Also das ist ja nichts, was ich, also es ist halt, wir sind, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals in einer Zeit gelebt haben, wo es einen so dominierenden Fahrer gegenüber allen anderen gab. Also.
Nein, vielleicht, wenn du alle Rennen, über alle Rennen hinweg blickst, nicht? Wenn du die Tour de France nimmst, beispielsweise, dann musst du nur in die 10er Jahre an Sky zurückdenken.
Ja, das stimmt. Aber du sagst auch, dann denkst du an die Sky-Jahre zurück, und dann sagst du nicht, dann denkst du an die Froome-Jahre oder die Wiggins-Jahre zurück.
Da würde ich schon in erster Linie an die Froome-Jahre zurückdenken.
Okay, gut. Aber ich bleib dabei, also ich meine das ja durchaus auf das ganze Jahr über bezogen.
Na klar.
Und das ist einfach, dann erleben wir gerade etwas, was, weiß ich nicht, ob man davon sprechen kann, dass wir in einer sehr privilegierten Zeit leben. Tun wir eh, aber in Bezug auf Radsport gucken in einer privilegierten Zeit, dass wir einem solchen Profi zugucken dürfen. Klingt komisch, aber kann man so sagen oder kann man so sehen, muss man nicht. Aber das ist schon. Also
fährt einfach in einer anderen Liga sozusagen.
Ja, und ich bleib dabei, komisch, dass ich das habe ich, glaube ich, dir schon mal gesagt vor ein paar Monaten. Ich finde es reichlich komisch, dass wir nicht sagen, das kann ja gar nicht mit rechten Dingen zurückzugehen. Irgendwie den Glauben möchten, vielleicht möchten auch alle das glauben, aber irgendwie hat es den Eindruck, dass wir das alles glauben. Und ich möchte mir das
auch wenig dagegen aktuell.
Ja, es spricht wenig dagegen.
Also den Kritikern fehlt die Munition, sage ich mal, um es im Bild zu sprechen, irgendetwas daran anzuzweifeln, gerade außer dass Zeiten und vielleicht die Werte, die gefahren werden, so noch nicht da waren.
Das hat uns aber in der Vergangenheit ja auch gereicht.
Da gab es aber zumindest noch, sage ich mal, andere Anhaltspunkte. Klar, das Einzige, was man da vielleicht finden kann, ist das Umfeld des Teams, das ja in der Vergangenheit, also Teile des Teams, eine gewisse Doping-Vergangenheit haben. Aber das kannst du jetzt dem Fahrer Tadej Pogacar nicht ankreiden.
Nee, natürlich nicht. Also ja, weiß nicht, ein Freund von mir hat mal den Spruch gebracht, wer sich mit Hunden schlafen legt, darf sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht. Insofern ist ihm komplett überhaupt nicht anzukreiden, ist vielleicht auch, ne, also musst schon gucken, mit wem du dich umgibst. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, ja, es ist halt so, man soll ja auch nichts darauf beschwören, wofür es keine Indizien gibt oder die Indizien zumindest nicht so sind, dass wir den ganzen Tag da sonst denken, oh, ich möchte es ja auch glauben oder wir möchten es ja auch glauben. Ich glaube, da spreche ich für sehr, sehr, sehr viele.
Ja, klar. Abseits davon fand ich bei dem Rennen noch bemerkenswert, wie gut sich Florian Lipowitz verkauft hat, der lange Zeit, ich meine über 2 oder 3 Runden, die es da rund um Bologna geht, als einziger Verfolger von Pogacar vor dem Feld herfuhr und dann erst beim letzten Aufstieg noch von dem Rest des Feldes überholt wurde.
Okay. Das hatte ich natürlich nicht gesehen. Aber ja, ich hatte nur gesehen, okay, Top 20, jetzt nicht schlecht, nicht gut, also so für nicht Fisch, nicht Fleisch, aber er ist ja jetzt auch keine 40 Sekunden hinter den zweiten Pidcock reingekommen. Insofern, ja, ich glaube, von dem Rennen werden wir alle mitnehmen. Pogacar macht, was Pogacar kann und das so gut wie kein anderer. Dann hatten wir noch das zweite Rennen, wo man wahrscheinlich mit dem Neo einfach am besten bedient gewesen wäre. Übrigens, hattest du das vorher gehört? Muss nochmal kurz einen Schritt zurückgehen zur WM, Gravel WM. Ganz am Anfang des Kurses ist man ja an so einem Fluss vorbeigefahren oder so einem Bach, Kanal, See, wie auch, nee, ein See war es nicht. Es war alles, aber kein See. So einem Kanal. Und da hatten vorher ja schon manche Fahrer und Fahrerinnen geäußert, uiuiui, wenn das mal gut geht, dass da niemand rechts, weil das war ja wirklich, es ging rechts abschüssig runter und dann direkt, wie soll man sagen, direkt in den See, in den Kanal rein. Aber du hast auch nicht mitbekommen, dass da irgendjemand reingefallen wäre, oder? Hast du Bilder gesehen?
Nee, habe ich nichts von gesehen.
Da hatte ich vorher schon von mehreren Leuten gehört, dass das so irgendwie die Befürchtung wäre, dass das passieren könnte. Aber wo wir bei Wasser sind, von oben, unten, seitlich, beim Trevali Varisi, hätte man auch ein Neo gebraucht.
Ja, das war echt krass, wie es da dann geregnet hat. Und wenn man hinterher die Fahrer gehört hat, war es wohl so, dass es dann auch auf diesem Rundkurs teilweise Gullideckel nach oben gespült hat, die du dann auch nicht mehr gesehen hast, wirklich, wenn du halt da in der Abfahrt bist. Und
ja, da hat der Spaß auf.
Da kann dir dann ganz schnell mal das Vorderrad brechen oder solche Sachen halt. Und deshalb hat man richtigerweise dann aufgrund des starken Regens das Rennen dann abgebrochen, was aber auch wohl eher von den Fahrern ausging als vom Rennorganisator. Klar, die wollen gerne, dass die Fahrer da zu Ende fahren. Das Frauenrennen aber, was vorher stattfand, hatte man auch nochmal verkürzt, aber es konnte dann zumindest zu Ende gefahren werden. Also im Gegensatz zu den Männern.
Weißt du nicht, ob das Wetter dann noch deutlich besser war bei dem Frauenrennen oder ja, vielleicht sind die Frauen auch einfach härter. Wir haben noch die ganze Saison gesagt, die Frauenrenner sind eh die netter anzuschauen und die spannenderen. Auch da war es dann offensichtlich wieder der Fall. Nee, aber wenn die Gesundheitsgefährdung da eintritt und man hat ja teilweise gesagt, dass sie bis zu den Disc Breaks im Wasser standen, das macht ja auch keinen Sinn. Also wenn es so gefährlich wird, was soll der Gas?
Ja, zumal es dann natürlich immer sehr spannend ist, schade ist, und das ist irgendwie eine Krankheit der italienischen Rennen, sobald irgendwie zwei Tropfen Wasser vom Himmel fallen, bricht die Übertragung ein. Das war bei Giro dell'Emilia schon so, dass da nur noch vereinzelt irgendwelche Frames über den Bildschirm liefen, sag ich mal. Und ja, da wäre es dann eh nicht problematisch gewesen wahrscheinlich.
Also gut, dass man da den vernünftigen Weg gegangen ist und nichts über den Zaun, nee, wie sagt man, über den Zaun gebrochen hat? Nee, übers Knie gebrochen hat. Vernünftige Entscheidung. Bevor wir vielleicht noch zu der Lombardei-Rundfahrt kommen, nochmal Rückschau auch auf die WM. Ja, das Rennen der Herren. Im Prinzip kann man da gar nicht so viel sagen, finde ich. Also auch da hat Pogacar, ich glaube hinterher hat man, du hast wahrscheinlich noch mehr gelesen als ich hinterher, aber es wurde auch gesagt, naja, also ne, war jetzt vielleicht auch nicht die vernünftigste Aktion, klang auch nicht so, als wäre das alles so. Ich dachte zwischendurch, das wäre wirklich ein großer Plan gewesen, aber das wäre einfach zu verrückt gewesen, dass das dann auch noch so alles funktioniert. Und ja, es war ganz einfach so, Pogacar ist losgefahren, hat dann nochmal Teamkollegen eingesammelt und dann war es das. Dann hat er das Ding abgeschossen. Und ich finde das nach wie vor unfassbar.
Absolut, aber auch da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass da so teaminterne Beziehungen vielleicht doch eine Rolle beim Nationalmannschaftsevent spielen, weil Pogacar hatte dann zwischendurch Unterstützung von Pavel Sivakov, der natürlich in seiner Mannschaft UAE Team Emirates fährt, aber für Frankreich da am Start war. Ich habe es nicht verstanden, warum hilft er dem jetzt, weil klar ist, ja, er wird sowieso nicht mit Pogacar ankommen wahrscheinlich oder beziehungsweise er hat überhaupt nur eine Chance, irgendwie Zweiter zu werden, wenn er sich versucht, in seinen Windschatten zu hängen. Wenn er ihm hilft und selbst dann noch Kräfte investiert, dann war es klar, dass er völlig durchgereicht wird. So ist es dann auch gekommen.
Und man muss ja dazu auch noch anmerken, hätte er potenziell, also ich weiß nicht mehr, welcher der Franzosen, also er ist ja für ein Team gefahren, was potenziell dann auch noch Leute gehabt hätte, die vielleicht weiter vorne hätten landen können. Ne? Also jetzt im Vergleich zu früheren Jahren, wenn, ne, also ich meine jetzt die Charles Villiers Geschichte nochmal, er hatte ja keinen, der Engländer hatte ja niemanden im Team. Wer war denn von den Franzosen da? War da, Julien Alaphilippe, ist der mitgefahren? Das wäre doch.
Ja, der ist aber relativ früh ausgeschieden nach einem Sturz.
Bombardier
war da noch im Finale mit dabei.
Ja, genau. Also da waren ja ein paar Namen bei den Franzosen dabei, wo man sagt, naja, okay, bei einem guten Tag, wenn jetzt vielleicht auch noch Pogacar einen schlechten Tag hat oder irgendwas anderes, technischer Defekt oder weiß der Geier was, ne? Aber dann wäre einfach, Sivakov hat schon früh gegen seinen eigenen Kapitän, kann man zugespitzt so sagen, finde ich, ist er gefahren. Ich weiß nicht, ob man den nochmal sieht bei einer WM für die Franzosen.
Ja, er wird es verkraften können, sag ich mal, wenn er einen dementsprechend gut vielleicht dotierten Vertrag bei seinem Firmenteam bekommt.
Ja, absolut. Am Ende des Tages muss man ja auch sagen, es sind alles Söldner. Also klingt hart, aber es ist am Ende des Tages so. Und wenn es für ihn sich auszahlt am Ende, dann ist alles gut. Ja, aber ansonsten.
Es hätte auch, also wie soll man sagen, also du hast gesagt, das war keine geplante Aktion. Ja klar, das war nicht geplant, sondern improvisiert, weil vorne war eine relativ gefährliche Gruppe mit guten Fahrern wie Lipovic zum Beispiel. Und den Slowenen gingen ja auch so langsam die Helfer aus. Also klar, sie hatten da, wer war es? Tratnik war glaube ich vorne, der Pogacar dann noch ein bisschen geholfen hat. Er hat es dann versucht selbst zu richten und klar mit hätte, wenn und aber kann man dann viel richten, aber es ist zum Schluss ja dann doch mal zwischendrin nochmal relativ knapp geworden, sage ich mal, als die Gruppe dahinter um so 30 Sekunden wieder dran war, dachte man, okay, jetzt könnte es kippen, ihm geht dann vorne vielleicht irgendwie dann doch die Kräfte aus. Und wenn man zum Beispiel sich anguckt, also ich habe es nicht richtig verstanden, die Niederländer hatten lange Zeit in der hinteren Gruppe auch noch zwei oder drei Fahrer. Ich meine, Mollema war da lange noch bei Van der Poel dabei. Warum die nicht früher so richtig all in gefahren sind? Und natürlich kann man sich auch fragen, was haben die Belgier dann gemacht? Die haben versucht, mit einer Gewaltaktion, sage ich mal, dieses Loch zuzufahren, haben darin ja alle Helfer aufgebraucht. Dann war Evenepoel alleine, sie haben es nicht geschafft, das zuzufahren. Wäre es mit einer anderen Taktik anders gewesen, wenn sie gleichmäßigeres Tempo gefahren wären und Evenepoel eine Attacke wäre dann wieder hingekommen? Man weiß es nicht. Mhm. Was hinterher natürlich noch ein großer Diskussionspunkt war und woran sich wieder viele Fans ein bisschen reiben, ist dieser unsichtbare Mathieu van der Poel Bonus. Der lettische Verband hat nämlich hinterher eine Beschwerde bei der UCI eingereicht, weil Mathieu van der Poel kurzzeitig einen Gehweg benutzt hat und das ja eigentlich so nicht zulässig ist. Die UCI hat dann aber gesagt, nein, wir werden ihn nicht disqualifizieren und die Bronzemedaille aberkennen.
So, und da komme ich dann wieder, auch in meiner Brust schlagen da zwei Herzen, ne? Also einerseits, wenn es eine Regel gibt, muss sie eingehalten werden, muss sie durchgesetzt werden. Andererseits, ich habe die Situation nicht irgendwo gesehen. Also deswegen spricht hier der Blinde von der Farbe. Andererseits, mein Gott, wenn der irgendwo über den Bordstein gefahren ist und da hat es niemanden gefährdet und wer weiß, was der Grund dafür war, warum er es gemacht hat an der Stelle, das wurde ja auch, ne, also es wurde schon gesagt, okay, das und das hat er gemacht, aber ne, warum, weshalb, darauf ist nicht eingegangen worden, beziehungsweise war das jetzt so nicht klar. Vielleicht gab es ja einen Grund dafür, keine Ahnung, ne, der ist jemand anders ausgewichen oder sonst etwas. Ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen tut mit solchen in Anführungszeichen Kleinigkeiten und klein, das Ganze weiterzubringen. Weißt du, wie ich das meine mit das Ganze? Also so den Radsport als Ganze. Also
andererseits, ja, ich bin da eher dann anderer Meinung und sage, ja, Regel ist Regel. Also du kannst es nicht einmal so auslegen und dann. Also es gibt Beispiele, wo Fahrer für sowas disqualifiziert wurden und da können auch, also es hat ja einen Grund, warum es die Regel gibt, weil einfach es passieren kann, wenn du von so einem Bordstein zurück ins Rennen springst, dass du dann Stürze auslösen kannst, weil da halt irgendwie eine Welle durch die Gruppe geht.
Ja, ja, wenn er jemanden gefährdet hätte, ey, absolut, ne? Aber hat er jemanden gefährdet? Weiß ich nicht, ich habe die Situation nicht gesehen, ne? Das meine ich mit, man müsste halt mal sich die genaue Situation angucken, was ist da passiert, warum ist es passiert, wie ist es passiert. Naja, und wenn man dann zu dem Schluss kommt, ey, der hat jemanden gefährdet und so weiter, dann würde ich der ganzen Argumentation vielleicht auch noch schweren Herzens folgen, aber so bloß, ne, das ist so ein bisschen, stell dir vor, du gehst nachts auf einer Landstraße, du siehst 100 Meter nach links kein Auto, 100 Meter nach rechts kein Auto und du stehst seit 10 Minuten an der Ampel bei Rot. Also ich würde behaupten, dass 90% der Menschen dann nicht diese 10 Minuten warten, sondern spätestens nach Minute 5 rübergehen. Und ich muss auch sagen, ich habe größtes Verständnis dafür, dass Menschen so sind in dieser Situation. So, und das soll nicht heißen, dass es da genauso war, aber nichtsdestotrotz müsste man vielleicht die Situation genauer betrachten. Und ob man da nicht sagt, okay, diese Regel hat niemanden gefährdet, weder sich noch andere, das ist jetzt die Grundvoraussetzung für meinen Gedanken. Wenn dem so ist, mein Gott.
Aber selbst dann sagst du ja immer noch das Beispiel mit der roten Ampel. Lass dich halt nicht erwischen. Aber der macht's halt gerade genau offensichtlich von der Fernsehkamera.
Hast du die Bilder gesehen? Also,
ja, das kannst du dir im Replay auch nochmal okay. In der TV-Übertragung ansehen.
Waren da also Menschen, die er gefährdet hat?
Da waren schon Fußgänger dem Gehweg. Aber das war jetzt keine Situation, wo ich jetzt gesagt hätte, gut, bei einem anderen Fahrer, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Primoz Roglic da auf den Gehweg gesprungen wäre, hätte ich gesagt, okay, es könnte jetzt knapp werden.
Absolut wahnsinnig.
Aber bei Mathieu van der Poel hatte ich da jetzt überhaupt gar keine Bedenken, dass er irgendjemanden da gefährdet, weil er es einfach kann.
Was war denn der Grund, weswegen er darüber gefahren ist? Hast du einen gesehen oder gab es da irgendeinen Grund, warum er das gemacht hat? So.
Da müsste man ihn nochmal selbst fragen.
Okay, also es war jetzt nicht offensichtlich, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Feld auf einmal gebremst wurde und er ist irgendwie im Ausgewichen oder so etwas. Ne? Also,
ja, also der Grund für den Protest war ja dann schon nachher von den Letten, dass er Zuschauer gefährdet hat.
Ja gut, aber jetzt hat sich der lettische Radsportverband in der Vergangenheit nicht als der große Zuschaueradvokat herausgestellt. Also
klar, das ist, die wollen halt einfach die Bronzemedaille haben.
Ja, das muss man ja auch akzeptieren und muss man ja auch, ne, also ist ja auch in Ordnung, dass sie da so denken und so sind, ne? Aber nichtsdestotrotz, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. So willst du ja als Fahrer auch nicht den dritten Platz kriegen, oder? Weil irgendwie bei Kilometer 50 von 200 irgendwie Mathieu van der Poel mal kurz am Bordstein gesprungen ist. Also wenn das jetzt irgendwie so unser neuer Stil ist, dann weiß ich auch nicht so recht, da gehe ich auch nicht so richtig mit. Aber ja.
Naja, andererseits ist natürlich auch, hat Mathieu van der Poel eine gewisse Vorgeschichte oder ist ein Grenzgänger, sagen wir es mal so, was solche Situationen auch angeht, Stichwort Paris-Roubaix im letzten Jahr, Stichwort einige Sprints bei der Tour de France, der kämpft schon mit allen Haken und Ösen, sage ich mal.
Ja, aber du hast es eben richtig gesagt. Also ich bei ihm mache ich mir weniger Sorgen, wenn er da mal so rüberspringt, als manch anderer Fahrer, wo ich mir dann schon immer denke, oh, hoffentlich geht das gut. Und da geht es nicht nur darum, dass er sich selber gefährdet, sondern auch andere mitnimmt. Und ja. Ich weiß nicht. Habe ich auch gelesen, den Protest. Ich habe es abgetan da will sich jemand aber wirklich gerade nochmal auf Kosten anderer wichtig machen oder versucht da sich selber so eine Medaille noch zu holen, für die es sonst nicht gereicht hat. Und das, ich fand das eher überflüssig. Also damit macht man sich keine Freunde und damit, also so auch in der Welt Radsport, Familie, ich fand's komisch, sagen wir es so. Aber naja, müssen sie alles selber wissen. Wie sind wir dahin abgebogen? Also, ja, Pogacar. Waren wir eigentlich durch mit dem WM-Rennen, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Reden wir schon so lange drüber, dass ich gar nicht mehr weiß, haben wir das Ergebnis schon gehabt? Ja, ne?
Ja, Pogacar gewinnt am Ende Gold vor Ben O'Connor, ja. Auch eine Überraschung vielleicht, dass der die Silbermedaille holt. Da hat sich ja einfach taktisch clever verhalten, wenig auffällig gefahren, immer schön versteckt und im richtigen Moment einen Moment des Belauerns genutzt, um sich da von der Gruppe, die dahinter war, abzusetzen. Ja, Van der Poel holt dann Bronze im Sprint des dieser kleinen Gruppe, die dahinter noch war. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen zu Männern.
Außer das ist auch, ich fand es an einer Stelle irgendwie so ein so interessant oder so, hat man lange nicht mehr gesehen, dass er ja wirklich Pogacar sehr, sehr lange einfach immer nur sehr knapp vorm Feld gefahren ist. Ne? So habe ich das lange nicht mehr gesehen. Also das war ja nicht, immer ein bisschen weniger und ein bisschen mehr. Und es war auch nie der Gedanke, so, der wird wieder eingeholt. Also hatte ich zumindest nicht. Aber dieser geringe Abstand, das war schon ungewöhnlich. Fand ich.
Ja.
Also im Vergleich zu sonst. Aber nun gut. Damenrennen sollten wir auch auf jeden Fall kurz noch.
Ja, das war wesentlich diskussionswürdiger, sage ich mal. Oder es lieferte viel mehr Diskussionsstoff, sage ich mal, als das Männerrennen. Ja, also die Weltmeisterin, die am Ende die Frau, die am Ende Weltmeisterin geworden ist, ist auch die alte Weltmeisterin gewesen. Nämlich Lotte Kopecky aus Belgien, die aber zwischenzeitlich schon so aussah, als würde sie überhaupt gar keine Rolle spielen auf der Strecke mehr. Also sie war abgehängt und vorne war ja eine Gruppe, sag ich mal, weggefahren. Vor allem mit treibender Kraft da drin immer Demi Wollering. Und rein auf dem Papier, wenn du es dir anguckst, oder man hat es schon bei der Startliste gesehen, hätten die Niederländerinnen das gewinnen müssen.
Ja.
Aber es ist ein Paradebeispiel dafür gewesen, wie man ein Rennen einfach taktisch versauen kann. Oder ja, es ist mir unerklärlich, wie man so gegen die eigenen, gegen das eigene Team fahren kann, wie es Demi Wollering an dem Tag getan hat. Bestes Beispiel, Marianne Voss war lange in dieser Gruppe dabei und diejenige, die sie dann hinten rausgeschossen hat, war Demi Wollering, die selbst auch in dem Finale irgendwie alle Lücken zugefahren ist. Also ich weiß nicht, ob sie gedacht hat, sie ist so stark, dass sie alle anderen hinterher auch noch absprinten kann. Auch kurz vorm Ziel war dann ja auch nochmal Elisa Longo Borghini weggefahren und da dachte ich schon, es wäre jetzt die siegbringende Attacke, aber sie hat es dann auch wieder zugefahren und am Ende wird sie Fünfte und die Niederländerinnen bleiben komplett ohne Medaille.
Ist halt ein Beispiel, das Rennen hätte genau so oder nicht groß anders hätte stattgefunden, wenn man mit den Werksteams gefahren wäre, oder? Weil, also, der Verdacht liegt ja schon da nahe, dass es da mal Interessen gab, die jenseits der Nationalität da irgendwie gelaufen sind.
Glaube ich ja nicht, weil, also.
So, jetzt habe ich ihm einfach das Ding abgedreht, weil wenn er das nicht glaubt, was ich sage, dann drehen wir ihm einfach mal den Hahn ab. Ja, da war er weg, der Thomas. Ich rufe ihn jetzt gleich nochmal an. Wir lassen das jetzt mal einfach hier drin. Talk no. Gucken, was passiert, wenn ich ihn einfach nochmal anrufe. Nö, not found. Not found. Connection resetted. Oh, gucken wir mal, was hier passiert. Vielleicht hat er es auch gar nicht mitgekriegt bisher. Schreib ihm mal an. Im Messenger. Du warst weg. Ich rufe dich an. Na, gucken wir mal, ob er wieder da ist. Haben wir schon lange nicht mehr. Incoming Call. So, du bist direkt in der Leitung, Thomas.
Ja.
Ja, da bist du wieder.
Jetzt war tatsächlich meine Verbindung gerade weg.
Ich habe schon gesagt, ne? Also du widersprichst mir, dann wirst du natürlich direkt aus der Leitung rausgenommen. Wieso glaubst du das nicht? Also wieso glaubst du nicht, dass das die beiden, also, na, wo haben wir denn hier? Wollering und die spätere Siegerin Kopecky, sie gehören ja zum gleichen Team.
Weil die im nächsten Jahr nicht mehr im gleichen Team fahren werden.
Oh, also, hast du eine Information mehr als ich? Zack. So, das war jetzt argumentieren leicht gemacht. So jemanden komplett einfach sagen, okay, das hatte ich nicht auf
dem Schirm. Also Demi Wollering hatte ja schon recht früh im Jahr, oder gab es Gerüchte, dass sie dieses 1-Millionen-Angebot von UAE hatte, was dann jetzt aber wohl doch nicht zustande kommen wird, und das Teammanagement daraufhin schon gesagt hat, Das können wir niemals matchen. Und daraufhin mehr oder weniger ihr Abschied beschlossene Sache war von SD-Works. Mhm. Interessant ist, dass ihr Sportdirektor jetzt schon zu FDJ Suez gewechselt ist. Und das lässt vermuten, dass sie vielleicht auch dann im nächsten Jahr dahin wechseln wird und dort fahren wird.
Ah, okay. Das war mir noch nicht bekannt. Aber okay, ich dachte, das wäre jetzt noch das Argument gewesen. Nee, aber dann haben die Niederländer es einfach so dermaßen verdattelt oder sind die sich einfach nicht grün gewesen oder sind die nicht als Team aufgetreten und haben noch nicht mal für andere gearbeitet und sich selber einfach nur ins Abseits gestellt?
So sieht's aus. Also wenn Demi Wollering nicht so gefahren wäre, wie sie gefahren ist, dann und wesentlich defensiver das Rennen bestritten hätte, dann denke ich, wäre es möglich gewesen, dass eine Niederländerin oder sehr wahrscheinlich sogar gewesen, dass eine Niederländerin Weltmeisterin geworden wäre an dem Tag.
Ja, manchmal soll es halt nicht sein irgendwie, ne? Also ich habe ja auch Bilder gesehen vom Anfang des Rennens, wo sie da, es waren ja insgesamt wie viel? 2, 4, 6, 7. Sie hat ja mit die größte Mannschaft auch, ne? Mit 7 Fahrerinnen, glaube ich. Mhm. Naja, es ist manchmal reicht es ja nicht, die besten Fahrerinnen zu haben, sondern sie müssen sich auch noch irgendwie zu einem Team zusammen klambüsern. Und das hat da offensichtlich nicht geklappt. Schade eigentlich, aber am Ende hat dann halt doch die Schnellste gewonnen. Wie du es eben beim Gravel-WM schon mal gesagt hast, der oder diejenige, die die meisten Watt an dem Tag in den Beinen hat, die macht's dann oder er macht's dann. Und das war dann an dem Tag nicht richtig. Was war das denn? Frau Lippert, Julia, wie heißt du nochmal den Vornamen?
Liane.
Liane Lippert, vierter Platz, natürlich ein bisschen Pech gehabt, aber irgendwie trotzdem ein gutes Rennen gefahren. Also ich habe sie, das, was ich am Rennen gesehen habe, sie war immer mit dabei und naja, hatte am Anfang, glaube ich, auch des Rennens mal einen Sturz, den sie dann selber so gefixt hat und das hat da wohl auch Energie gekostet. Beste rausgeholt. Also finde ich, kann man durchaus erhobenen Hauptes rausgehen aus der Nummer.
Der vierte Platz, sage ich mal, ist jetzt natürlich immer ein bisschen undankbar, weil es der erste Platz ist, der ohne Medaille ausgeht. Aber es war einfach nicht mehr drin an dem Tag. Es war ein bisschen überraschend oder bitter, sage ich mal, dass da diese Gruppe mit Chloe Deigert noch zurückkam und die dann im Sprint am Ende zweite war. Das hat dann doch überrascht. Ansonsten hätte ich ihr auf jeden Fall hätte ich gedacht, dass Liane Lippert da die Medaille holt, aber wie gesagt, es war am Ende nicht mehr drin. Sie war 2022 bei der WM, war sie auch schon mal Vierte. Ja, aller guten Dinge sind drei. Im nächsten Jahr dann hoffentlich ja, also eine Medaille.
Kann man auf jeden Fall stolz drauf sein, was sie da abgeliefert hat, finde ich. Also das da absolut tolles Ding. Und anknüpfen, weitermachen, nicht den Kopf in den Sand stecken, aber das dafür ist ja Profi genug, dass sie jetzt sich dadurch auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Kommen wir doch zu dem wohl unschönsten, über das wir heute sprechen müssen oder sprechen wollen. Ja, wollen eigentlich nicht, das ist blöd, aber ja, es gab einen Todesfall. Eine 18-jährige Schweizerin, ich hoffe, ich habe großen Respekt davon, das auszusprechen, aber Muriel Furrer, wie spricht man es richtig aus? Muriel auf jeden Fall, oder?
Ja.
Ist verunglückt. Ich habe den verlinkten Artikel auch noch gelesen und habe auch diverse Sachen gehört, immer mal wieder, die sich aber auch teilweise widersprochen haben. So richtig Genaues weiß man wohl nicht oder Genaues ist auch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Was ich einmal gehört habe, sie lag wohl im Ziel, wäre es angeblich erst aufgefallen, dass da jemand fehlt irgendwo zwischendurch und da auch erst sehr spät. Die Person hätte dann, bis man sie gefunden hat, hätte es einen sehr langen Zeitraum in Anspruch genommen. Manchmal war von 45 Minuten, manchmal von einer Stunde die Rede, also auf jeden Fall länger, als man es erwarten würde bei so einer Veranstaltung. Und ja, sie wäre dann dort im Wald irgendwie verstorben oder man weiß auch nicht, hätte man sie früher gefunden, ob man sie dann quasi hätte retten können. Alles irgendwie eine sehr dramatische Sache und ja jetzt auch nicht der erste Fall. Und jetzt ist wohl neue Information dazu gekommen, dass eine Fahrerin sich gemeldet hat, die es mitbekommen hat, so ein bisschen, aber auch nicht richtig, aber ja, alles sehr, sehr tragisch. Also ne, als Vater einer Tochter kann man sich da noch immer noch mal auch sehr, sehr gut reinversetzen, wie das für eine Familie sein muss, so von heute auf morgen den geliebten Menschen entrissen zu bekommen. Beziehungsweise kann man sich auch irgendwie nicht vorstellen, weil es ist einfach so unvorstellbar. Also das geht halt irgendwie nicht. Boah. Gibt's da noch mehr zu sagen irgendwie? Also ich finde das sehr, sehr schwer.
Nee, tragisch. Also da fehlen irgendwie die Worte dafür, ja. Weil es auch in dem Sinne bei so einem Rennen nicht zu erwarten ist, auf einem Rundkurs, wo du eigentlich ja einen übersichtlichen Raum hast, wo du erwarten würdest, dass es da nicht passieren kann, dass jemand irgendwo liegt und nicht gefunden wird. Oder dass es nicht auffällt, dass eine Person da irgendwo liegt und nicht vermisst wird auf so einem Rundkurs. Das war mein erster Gedanke. Wie kann sowas passieren?
Ja, absolut unerklärlich. Also vor allen Dingen heutzutage, du kriegst die Abstände von den Fahrern immer durchgegeben. Du weißt, okay, so viel ist der Abstand von dem zu dem, zu dem, zu dem, zu dem und so weiter. Und dann ist einer auf einen Nee auf einmal weg und das kriegt keiner so richtig mit. Und das ist alles für mich nicht sehr schwer nur nachvollziehbar, wie es dazu kommen kann. Ja, also alle, da stellen sich so viele Fragen insgesamt, ganz komisch. Also das fühlt sich sehr, sehr schlecht an. Und aber das ist auch immer noch, ja, wie soll man sagen, steht in keinem Verhältnis dazu, wie sich das für die Familien anfühlen muss. Ne? Also aus Respekt für den Familien hat man dieser, also nennt man jetzt auch wie, ne, also wird der Name der Fahrerin auch nicht genannt, die sich jetzt dazu äußern will und kann. Und dass man die außen vor lässt und dass man die Familien jetzt, glaube ich, auch so zur Ruhe kommen lassen will, was ich auch nur richtig finde. Also
eben drum, ich glaube, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass das jetzt noch, sage mal, spekulativ lange in der Öffentlichkeit breit getreten wird. Also dieser neueste Bericht, worauf wir uns jetzt gerade bezogen haben, war ja eben jener, dass es dann jetzt doch vielleicht eine Fahrerin gab, die da was gesehen hat und helfen könnte, das aufzuklären vielleicht. Aber wie gesagt, das ist alles sehr spekulativ noch und es hilft letzten Endes vielleicht nur ein bisschen bei der Aufarbeitung, um halt Gewissheit zu haben, wie hat sich das Ganze jetzt wirklich zugetragen. Aber es macht sie ja nicht wieder lebendig.
Nee. Aber Entschuldigung, lebendig machen geht, ne, also das ist natürlich geht nicht. Ich glaube, aber es kann für die Angehörigen zumindest abseits der Öffentlichkeit eine große Hilfe sein, zumindest zu verstehen, wie was passiert ist und das Warum wird eben keiner beantworten können, aber das Wie vielleicht ein bisschen besser und vielleicht wird aus dem Wie dann im Prozess der Verarbeitung es denen auch leichter gemacht. Weiß ich nicht, stecke ich. Also bin ich zum Glück um Gottes Willen nicht drin und ja, alles.
Andererseits kann man natürlich wieder sagen, ja, wir diskutieren immer wieder darüber, Thema Sicherheit im Radsport. Es gibt natürlich viele Sachen, die sich noch umsetzen lassen. Ob eine davon jetzt in dem konkreten Fall irgendwas bewirkt hätte, wäre sie schon da an Ort und Stelle gewesen. Können wir jetzt nicht sagen, oder es lässt sich nur darüber spekulieren. Was mein Eindruck ist, ist, dass sich da seitens des Weltverbandes, der eigentlich da in der Verantwortung ist, wenig tut, weil irgendwie auch die Spitze muss eigentlich immer mit dem vorangehen, wie es sein sollte. Ja, aber wir haben halt gerade einen UCI-Präsidenten, der jetzt auch für mich gefühlt nicht mehr so voll bei der Sache ist und nach Höherem strebt.
Richtung Olympia.
Genau, Nachfolger von Thomas Bach und möglichst jetzt seinen Laden, sage ich mal, ganz salopp sauber übergeben möchte und sich nicht noch irgendwie mit Leuten da anlegen will oder sonst irgendwie was. Und dementsprechend tut sich da gerade, finde ich, wenig in Sachen Sicherheitsmaßnahmen, die kommen könnten, kommen müssten eigentlich schon.
Ja, und dass jetzt so eine junge Frau da zu Tode gekommen ist, neben den Fahrern, wie viel ist, ich glaube zwei habe ich jetzt im Hinterkopf, ne, Maida. Und wer war es noch? Skandinavier. Ja, alles unfassbar schlimm. Und jetzt gehen wir halt mit diesem Downer hier raus. Was für uns nicht, also ne, das haben wir noch irgendwas Schönes zu erzählen jetzt? Oder machen wir jetzt?
Wir könnten noch auf das Rennen am Wochenende blicken.
Ah, stimmt. Oder, gut.
Eigentlich noch auf zwei World Tour Rennen gibt es ja noch, aber das andere ist eigentlich ja, nicht der Rede wert, richtig. Weil es ist eine Veranstaltung in China, die ja zwar formell, sage ich jetzt mal, zur World Tour gehört, aber doch von der Besetzung her von Jahr zu Jahr immer mehr zu wünschen überlässt.
das mal. Aber Lombardei-Rundfahrt. Ich hatte eben gesagt, ich gucke mal zwischendurch nach, wie die Wetten stehen. Habe ich nichts gefunden. Wahrscheinlich betraut sich kein Wettanbieter, das Rennen mit aufzunehmen.
Ich schon.
Bitte? Du hast das gefunden?
Ja.
Dann tippe ich mal eine Quote von 1 zu 1,28.
Ah, fast. 1,19.
Noch schlechter, oder? Ist schlechter richtig? Ja, schlechter ist, ja. Kann man es, glaube ich, so sagen.
Ja, gut, also wenn man ehrlich ist, bei der Charakteristik der Lombardei-Rundfahrt, in diesem Jahr, glaube ich, auch fast 5000 Höhenmeter. Also man fährt in diesem Jahr andersrum, also nicht von Como nach Bergamo, sondern auch von Bergamo nach Como wieder. Also die Strecke im Prinzip umgedreht. Es gibt ein paar Änderungen an der Strecke auch. Die Colma di Sormano ist erstmals wieder im Programm, also der lange Anstieg, in dessen Abfahrt Remco Evenepoel da mal von dieser Brücke gefallen ist, wenn du dich dran erinnern kannst. Aber wird diesmal andersrum gefahren. Sprich, die Abfahrt ist der Anstieg. Das ist so der letzte richtig schwere Anstieg im Rennen. Der ist so 40 Kilometer vor dem Ziel und dann kommt noch San Fermo della Battaglia, was aber eigentlich eher so ein Rollerding ist. Aber wenn man ehrlich ist, ja, auf der Strecke von dem Schwierigkeitsgrad her kann sich Tadej Pogacar nur durch einen Defekt oder einen Sturz schlagen.
Also man sieht nicht Dritter, man sieht zumindest keinen realistischen Gegner für das Rennen. Entschuldigung, warte, ich muss mal kurz. So, jetzt bin ich wieder da mit schöner Stimme. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zumindest die Top-Rider durch. Evenepoel ist dabei, Hirschi ist dabei, Matteo Jorgensen, einer von den Yates-Brüdern, Henrik Mas, Pidcock, Bardet. Wer ist denn bei deinem, da sehe ich ja noch den zweiten Yates. Wer ist denn bei deinen Wettanbietern der zweite? Darf ich raten? Also ohne das, hast du das Fenster noch offen? Ich würde tippen, also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich denken, dass ein Adam Yates wird natürlich nicht gegen seinen Kapitän fahren, aber wenn Pogacar morgen einen Brechdurchfall bekommt, hätte ich Yates vielleicht noch auf der Liste. Evenepoel klar, aber halte ich vielleicht ein bisschen zu schwer. Bardet und Pidcock.
Ja, da liegst du gar nicht mal so schlecht. Also sage ich mal, jetzt die Buchmacher sagen, dass der erste Gegner noch Remco Evenepoel und Tom Pidcock sind, dann Yates. Haben wir das schon im Prinzip richtig verortet. Aber ich glaube ernsthaft, Remco Evenepoel hat jetzt in den letzten Rennen, auch bei der WM hat man schon gesehen, dass der nicht mehr die Form seines Olympiasiegs hat. Hat selbst auch gesagt, dass er vielleicht ein bisschen ausgebrannt ist, jetzt nach der Saison. Ich glaube nicht, dass der ihn gefährden kann. Und Tom Pidcock, auch bei aller Liebe, ist nicht in so einem langen Straßenrennen und mit den Anstiegen auf dem Niveau eines Tadej Pogacar. Was ich mir gut vorstellen könnte nach den Eindrücken, die ich jetzt also von den letzten Rennen hatte und auch von seiner Form her, dass Florian Lipowitz wieder eine gute Rolle spielen könnte aus deutscher Sicht in Richtung Top 10, Top 5 Platzierung vielleicht sogar. Primoz Roglic hat seinen Start abgesagt, beendet die Saison. Also von daher im Team Red Bull, Bora Hansgrohe auch sozusagen der Kapitänsslot frei. Wen haben wir noch dabei? Ben Hidi, ja, Henrik Maas sind so Kandidaten, die...
Henrik Maas, wir sind nicht in Spanien unterwegs.
Der war aber schon Zweiter bei dem Rennen, ne?
Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, das war ein Versehen. Da haben sie ihm gesagt, du bist in Spanien. Die haben ihm so mit Augen verbunden irgendwo dahin gefragt und haben gesagt, das hat dann auch so wie bei Goodbye Lenin so alles auf eine spanische Zeitung hingelegt und so. Nur so kannst du Henrik Maas rausholen aus dem Tief. Nur so läuft's.
Ja, gut. Wen haben wir noch? Matteo Jorgensen vielleicht. Das sind aber, wie gesagt, eher alles Kandidaten. Wenn jetzt durch, also wir wollen es nicht hoffen, aber durch irgendwas Tadej Pogacar seinen Start absagen müsste, dann würde ich sagen, hey, es ist vielleicht sogar das spannendste Rennen der Saison, weil es einfach so offen ist. Mhm. Aber realistischerweise fahren die alle nur um Platz 2.
Ja. Das würde ich auch so sehen bisher, dass die alle nur um Platz 2 fahren. Ja.
Interessant wäre dann ja nochmal zu schauen, ich habe es gerade jetzt nicht im Kopf, aber es müsste dann ja schon, wenn er jetzt dieses Jahr gewinnen würde, der 4. Sieg von Tadej Pogacar bei der Lombardei-Rundfahrt sein und dann würde ihm noch einer, meine ich, fehlen zu Fausto Coppi, dem Rekordsieger des Rennens.
Das hätte ich jetzt nicht im Kopf gehabt, glaube es dir aber ungesehen. Das mit den drei, das stimmt, das kann ich bestätigen, aber dass Fausto Coppi es 4-mal gewonnen hat.
5-mal meine ich sogar, ja.
Na, auch das unterschreibe ich sofort. Warten, müssen wir mal gucken. Ich glaube auch irgendwo habe ich gelesen, dass Eddy Merckx seine Meinung geändert hat. Eddy Merckx hat ja früher, hat ja gesagt, na, er ist jetzt auf einer Stufe mit mir und eigentlich hat Eddy Merckx dann jetzt irgendwo nochmal gesagt, wenn ich das richtig überflogen habe oder die Überschrift gelesen habe, nee, also eigentlich muss man sagen, er ist besser. Und ja, wir sind, glaube ich, da gerade Zeuge einer besonderen Zeit mit einem besonderen Fahrer und ich hoffe, dass uns das nicht irgendwann kaputt gemacht wird. Möchte es nicht glauben, aber
ich habe es gerade geschwind nachgeschaut, also Fausto Coppi hat 5 Siege bei der Lombardei-Rundfahrt, ist damit alleiniger Rekordhalter. Wenn Tadej Pogacar gewinnen würde, hätte er 4 und wäre damit gemeinsam mit Alfredo Binder der Einzige, der 4 hätte und auf Platz 2.
Ja. Ja. Gut, das ist doch ein schönes Statistikstichwort. Ich sag vielen herzlichen Dank, lieber Thomas. Das war mir eine große Freude. Sag noch Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer für die Unterstützung, die wir bekommen. Sei es, wenn ihr die Möglichkeit habt, uns etwas zukommen zu lassen, damit wir das hier alles irgendwie ans Laufen haben und kriegen. Und welche Wege ihr da nutzen könnt, ihr könnt uns gerne immer kontaktieren. Fragt sonst gerne, ein paar Leute machen das schon und jeder mehr macht es uns leichter. Und wünsche euch noch einen schönen haben wir schon Spätherbst? Sagt man jetzt Spätherbst? Nee, jetzt ist gerade Herbst. Ich wünsche euch einen schönen Herbst. Ist
mittendrin, hä?
Mittendrin Herbst. Versucht so viel Fahrrad zu fahren, wie es irgendwie geht, die paar schönen Tage noch zu nutzen, die uns geboten werden. Und das wünsche ich noch. Bleibt alle gesund und werdet gesund, falls ihr nicht gesund seid. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.